Heute haben wir sehr komplizierte und sehr schwierige Themen. Wir brauchen höchste Konzentration, um das zu nachvollziehen und zu begreifen, worum es geht überhaupt. Das Thema heißt Vater, Sohn, Heiligen Geist, drei Götter mit Fragezeichen. Ein Kind kritzelt etwas auf ein Stück Papier und der Erwachsene fragt: Na Kleiner, was machst du denn da? Ich male Gott. Was? Du malst Gott? Wie kannst du Gott malen, wenn doch keiner weiß, wie Gott aussieht? Na, wenn ich fertig bin, dann werden sie es wissen. Jeder hat eigene Vorstellungen von Gott und jeder hat ein eigenes Bild davon. Bevor wir in Thematik einsteigen, ich möchte hier uns erinnern an das zweite Gebot, die sehr dazu wichtig ist, zu diesem Thema. Ja? Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen. Und ihr kennt den Inhalt weiter, ja? Dass wir manchmal ganz falsche Bilder von Gott malen und dann ist das nicht so hilfreich. Also, es geht um Dreieinigkeit. Das ist ein großes Streitthema. Darf man überhaupt darüber sprechen? Vorerst ein Zitat von Ellen White, das Wirken des Apostels. Menschen können es nicht erklären, weil Gott es ihnen nicht offenbart hat. Menschen mit seltsamen Ansichten mögen Schriftstellen zusammenbringen und auf ihnen einen menschlichen Gedankenbau errichten. Über die Annahme solches Ansichten vermag die Gemeinde nicht zu stärken. Gegenüber Geheimnissen, die für das menschliche Verständnis zu tief sind, ist Schweigen Gold. Mose 5,29 hat Mose uns so ein Gedanken weitergegeben: Das Geheimnis ist dem Herrn, ist des Herrn, unser Gottes. Was aber offenbart ist, das ist unser und unser Kinder ewiglich. Wer bereit ist, das zu tun, was Gott will, oder so wie Albrecht es übersetzt, wer dessen Willen zu tun entschlossen ist, wird erkennen, ob meine Lehre von Gott ist oder ob ich sie mir selbst ausgedacht habe. Johannes 7,17. Im Laufe der Zeit sind uns viele Dinge offenbart worden, auch zum Thema Dreieinigkeit. Deshalb dürfen wir nicht nur darüber reden, meiner Meinung nach müssen wir es sogar. Wir haben folgenden Auftrag von Jesus: Darum geht hin und lehret alle Völker und taufet sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Matthäus 28,19. Bereits dieses Auftrag beinhaltet den Aspekt Dreieinigkeit schon. Wie ist unser Gott? Der größte Konflikt im Universum, der erst im Himmel entbrannte, dreht sich um diese Frage. Denn das Wesen Gottes war und ist vor den Bewohnern des Himmels und der Erde im falschen Licht dargestellt. Dieses Kampf dauert weiter. Und gerade das erklärt uns, warum gerade so viel Uneinigkeiten und Streit auf diesem Gebiet gibt. Für Satan ist ungeheuer wichtig, dass die Menschen ein falsches Bild von Gott haben. Jesus kam in diese Welt, um uns zu zeigen, wie Gott in Wirklichkeit ist. Wie wir sehen werden, hat uns unser liebender Gott diesbezüglich schon eine Menge offenbart. Mehr als genug, um auch im Thema Dreieinigkeit sowie auch in anderen 27 Glaubenspunkten Klarheit zu schaffen. Und ich möchte betonen, dass das sind nicht meine eigenen Ideen. sondern der aktuelle und unoffizielle Stand der Freikirche des Siebenten-Tags-Adventisten. Das ist eine Gottesgemeinde und ich möchte dazu gehören. Deswegen kann ich auch nicht schweigen. Ein Zitat von Ellen White aus der Revue in Gerald, 20. Dezember 1829. Niemand von uns kann sich mit der Meinung rechtfertigen, dass es keine Wahrheiten mehr zu offenbaren gäbe und dass alle unsere Auslegungen der Bibel ohne Fehler seien. Die Tatsache, dass gewisse Lehren von uns viele Jahre lang als Wahrheit angesehen würden, ist kein Beweis für die Unfehlbarkeit unserer Ideen. Alter macht aus Irrtum keine Wahrheit und Wahrheit kann es sich leisten, fair zu sein. Keine wahre Lehre wird durch eine sorgfältige Prüfung etwas verlieren. Wir müssen im Auge immer behalten, dass Ellen White 1915 starb. Weil wir brauchen das für heutigen Vortrag, unbedingt. Wenn man die Dreieinigkeit ablehnt, dann verliert man die Seele. Und wenn man versucht, die Dreieinigkeit zu erklären, dann verliert man den Verstand. Angeblich, dieses Zitat kommt von Augustinus, ja, oder vermutlich, weil da gibt es auch andere Meinungen dazu. Ich führe hier noch ein Zitat aus Internet von einem Antitrinitarier. Da gibt es sehr viel da. In die Richtung und in andere Richtung. Ich habe ungeheuer viel auch gelesen. Ja? Anstatt dass aber die Bibel und die Bücher von Ellen White ernsthaft studiert und alle Originaldokumente überprüft worden wären, behandelte man nicht nur damals, sondern auch heute diejenigen, welche die Rückkehr zur evangelischen oder katholischen Urform ablehnen, als abtrünnige STA, als Ketzer oder Irrlehrer. Kein einziger adventistischer Pastor, der diesbezüglich gefragt wurde, hat sich bisher die Mühe gemacht, die Dokumente und historische Tatsachen und Belege gründlich und ernsthaft zu überdenken. Wie ihr seht, es ist sehr ernsthafte Beschuldigung auf adventistische Gemeinde. Ja. Ich wollte herausfinden, wer überhaupt dieses Material veröffentlicht. Ja, ich konnte nicht herausfinden. Ja. Und das ist bei meisten Veröffentlichen so. Da steht Editors, wenn das euch was sagt. Da, mit dem Begriff kann ich nichts anfangen. Und gerade das werden wir heute in der nachstehenden Reihenfolge tun. Heute ist der erste Teil bei uns. Und heute werden wir untersuchen, das, was wird hier vorgeworfen wird, Originaldokumente, Zitate, sowohl der Pioniere als auch aus dem Geist der Weissagung. Zweiter Teil, die, wenn Gott will, stattfinden nächsten Sabbat, werden wir sich befassen, was die Bibel zu dieser Thematik sagt. Heute werden wir kaum zum Bibel greifen. Also alles, was ich heute hier oder wir heute sehen und werden würden, das ist nicht meine Idee. Das ist alles aus das, was hier uns geraten wird zu tun. Bücher Ellen White, Originaldokumente und von Pionieren Zitaten nachschauen. Wie es wirklich war. Weil oft wird das falsch, sehr falsch dargestellt. Also, was geht Person der Vater? Da auf diesem Gebiet gab es fast keine Auseinandersetzung. Scheint so. Obwohl diese Auseinandersetzung begann schon im Himmel hier. Ja? Der zweite Person, Sohn. Hier haben wir schon sehr viele Probleme. Seitdem Jesus hier als Mensch oder Gott als Mensch gekommen sind, seit dem Zeit beginnt Probleme und Streitereien um Jesus und bis heute, die haben noch nie aufgehört. Und es geht immer noch weiter. Warum geht es um Sohn? Welche Problematik ist da? Hauptproblem ist, hat er einen Ursprung oder ist er ewig, von ewig an existierende? Also ein Problem nur hier. Bei Sohn geht es nicht um Persönlichkeit. Ist er eine Person oder nicht? Hier geht nur um diese zwei Sachen. Hat er Ursprung oder nicht? Position, die Pioniere zur Persönlichkeit Jesu. Das war am Anfang so und heute gibt es auch solche, diese Meinungen, die existieren immer noch. Ja? Während ersten Jahren vertraten einige Einflussbrüder die arianische Meinung, dass Christus ein geschaffenes Wesen sei, das dann von Gott in den göttlichen Stand erhoben worden ist. Also, er ist ein Geschöpf. Syrianische Ansicht. Zweite Ansicht ist semi-arianische Position, ja? Das ist ein bisschen modifiziert. Und nach der Christus vor unvorstellbarer langer Zeit von Gott hervorgegangen ist und in ihm und ist ihm deshalb untergeordnet. Also, der ist geboren von Vater. Also nicht geschaffen, sondern geborene Wesen. Dritte Möglichkeit ist, dass er war schon immer da als Gott und er hat absolut keine Meinung. Was stimmt jetzt? Also, wir werden nur Zitate schauen. Ja? Ich werde ganz, ganz wenig, fast nichts dazu sagen. Dann sehen wir, wie Dokumente darüber reden, was sie reden und welche Ansichten haben wirklich die Pioniere. Ja? Weil das wird sehr oft vieles weggelassen oder absolut anders dargestellt. Ja? Also Zitat von Ellen White hier. Er war Gott gleich, unendlich und allmächtig. Er ist der ewige, aus sich selbst heraus existierende Sohn. 1897 hat sie das geschrieben. Der Heiland versuchte ihren Glauben in die richtige Bahnen zu lenken und sprach zu ihr, es geht um Maria, ja, und Lazarus. Ich bin die Auferstehung und das Leben, Johannes 11, 24 und 25. In Christus ist Leben ursprünglich nicht geliehen, nicht abgeleitet. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. 1. Johannes 5, 12. Die Gottheit Christi bedeutet für den Gläubigen die Gewissheit des ewigen Lebens. Zitat aus das Leben Jesu. Das nächste Zitat von Ellen White. Die Existenz Christi vor seiner Menschwerdung wird nicht mit Zahlen gemessen. 1899. Über dem aufgebrochenen Grabe hatte Jesus sieghaft erklärt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Text aus Johannes 11, 25. Diese Worte konnten nur von Gottheit selbst gesprochen sein. Nur der mit Gott eins ist, konnte sagen, ich habe Macht, mein Leben zu lassen und habe Macht, es wieder zu nehmen. Christus besaß in seiner Gottheit die Kraft, die Felsen des Todes zu brechen. Zitat aus das Leben Jesu. Der nächste Zitat. Christus ist der präexistierende, aus sich selbst existierende Sohn Gottes. Wenn Christus über seine Präexistenz spricht, trägt er die Gedanken zurück durch unbegrenzte Zeitalter. Er versichert uns, dass es nie eine Zeit gab, da er nicht in enger Gemeinschaft mit dem ewigen Gott war. 1900. Und das letzte Zitat, das ist 1898. Nur der, der allein Unsterblichkeit hat, der in Licht und Leben wohnt, konnte sagen, ich habe Macht, es zu lassen und ich habe Macht, es wieder zu nehmen. Die letzte Zitat ist besonders interessant, weil Antitrinitarien beziehen gern diese Aussage aus 1. Timotheus 6,16, die besagt, dass Gott allein Unsterblichkeit besitzt, ausschließlich auf Gott Vater, und argumentieren, dass Christus also diese Unsterblichkeit nicht besitzt, nur bezieht Ellen White diese Aussage aber auch auf Christus. Und das tut sie auf biblischen Grundlage. Wir stehen hier vor einem Paradox, das unser Verstand nicht zu lösen vermag, welches aber sehr oft in der Bibel vorkommt. So sagt die Bibel, dass Jahwe allein Gott, Erlöser, Schöpfer etc. ist, bezieht dieser Titel aber ausdrücklich sowohl auf den Vater als auch auf den Sohn. Und so eben auch in der Frage der Unsterblichkeit. Gott allein hat Unsterblichkeit und diese Aussage schließt sowohl den Vater als auch Sohn ein. Man kann sich vorstellen, dass diese Aussage zu einer Zeit, als die Mehrheit der leitenden Brüder eine andere Anfassung hatten, wie eine Bombe einschlug. Also, wir gehen zum Heiligen Geist. Hier wird noch problematischer, weil hier geht es nicht um einen Punkt, hier geht es schon um zwei Punkte. Es geht nicht nur, ob Heiliger Geist Gott ist oder nicht, so wie bei Jesus war. Ja? Hier geht es auch auf andere Fragen, ob Heiliger Geist überhaupt eine Person ist, weil das war eine sehr problematische Frage auch. Ne? Weil meistens wird es dargestellt, dass er nur eine Kraft ist, ein Einfluss oder so. Also, was sagt Ellen White zu Heiligem Geist? Das Wesen der Heiligen Geistes ist ein Geheimnis. Dieses Zitat haben wir schon gehabt. Ja. Menschen können es nicht erklären. Gegenüber Geheimnissen, die für das menschliche Verstand zu tief sind, ist Schweigen Gott. Von diesem Geheimnis offenbart uns Gott nur so viel, wie wir mit unserem nachmenschlichen Verstand begreifen können. Es offenbart uns genug, um zu verstehen oder glauben, wie unser Gott und Erlöser ist. Geheimnis ist so lange Geheimnis, wenn das nicht weiter erzählt ist. Dann ist es nie mehr Geheimnis. Ja? Und auf diesem Gebiet hat Gott uns sehr, sehr viel offenbart. Die erste klare Aussage zur Persönlichkeit des Heiligen Geistes macht Ellen White, als sie in Australien war. So schrieb sie am 6. Februar 1896 einen Brief an die Brüder in Amerika. Und da sind folgende Gedanken enthalten. Das Böse hatte sich jahrhundertelang angehäuft, nur durch die mächtige Kraft des Heiligen Geistes, der dritte Person der Gottheit, konnte sie zurückgehalten und ihr widerstanden werden. Der Heilige Geist sollte nicht in beschränktem Maße, sondern in der Fülle göttlicher Kraft kommen. Der Fürst der Mächte, der Bösen, konnte nur durch die Macht Gottes und in der dritten Person der Gottheit, des Heiligen Geistes, zurückgehalten werden. Also, 1896, das war geschrieben, ja. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes wird der Mensch in sein Wassergrab gelegt, mit Christus in der Taufe begraben und aus dem Wasser erhoben, um ein neues Leben in Treue zu Gott zu führen. Die drei größten Mächte im Himmel, drei Personen, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Nächster Zitat aus Zeugnisse, Band 2. Christus hat die Taufe als Zeichen des Eintritts in sein geistliches Reich eingesetzt. Er hat sie zu einer feststehenden Bedingung gemacht, die alle erfüllen müssen. die sich unter der Autorität des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes befinden und anerkannt werden möchte. Die Tatsache, dass du im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft worden bist, ist eine Versicherung, dass dir diese Kräfte in jedem Notfall helfen, wenn du ihre Hilfe beanspruchst. Also, Position der Pioniere, obwohl Ellen White gehört genauso zu Pionieren, ja? Die ist auch Gründerin. Am 17. Mai 1889 erschien in der Revue Herald ein Artikel mit dem unverkennbaren, deutlichen Titel: Der Heilige Geist ist eine Person. Angesichts des Werkes, das er tut, erscheint er mir heute seltsam, dass ich jemals geglaubt habe, dass der Heilige Geist nur ein Einfluss wäre. Aber wir wollen die Wahrheit, weil es die Wahrheit ist. Und wir lehnen Irrtum ab, weil es Irrtum ist. Ungeachtet der Ansichten, die wir vorher vertreten haben mögen oder der Schwierigkeiten, die wir gehabt haben mögen oder jetzt haben, wenn wir den Heiligen Geist als Person ansehen. Licht ist dem Gerechten gesät. Es ist Satans Plan, all unsere Glauben in der Persönlichkeit der Gottheit, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes zu zerstören. Hüten wir uns davor, dass Satan uns den ersten Schritt dahin führt, unseren Glauben in der Persönlichkeit dieses Person der Gottheit, des Heiligen Geistes zu zerstören. Und er wohl. 17. Mai 1898. Der Bruder an der Wort argumentiert auch, wie es bei ihm zum Sinneswandel kam. Das ist persönliche Zeugnis, das ist höchst interessant. Es war ein Schwert für mich zu sehen, wie ein Geist eine Person sein konnte. Aber als ich sah, dass Gott Geist ist, Johannes 4, 24, und dass er um nichts weniger eine Person ist, als ich sah, dass der letzte Adam, also Christus, zum Geist lebendig gemacht würde, 1. Korinther 15, 45, und dass er eine Person ist, als ich sah, dass die Engel Geister sind, Hebräer 1, 47, und dass sogar die gefallenen Engel Teufel genannt als unreine Geister bezeichnet werden, in Lukas 8, 26, 29, und wissen, dass dies alles Personen sind, konnte ich besser verstehen, wie der Heilige Geist eine Person sein kann. Das ist das Geheimnis, dass wir nicht durch Studieren oder Sorgen ergründen, sondern durch Empfangen, dadurch, dass wir unsere Herzen öffnen und ihn hineinlassen, in eine Person. Nicht eine Legende, nicht ein Geheimnis, sondern Gott, die dritte Person des himmlischen Gastes, der Heilige Geist, nicht eine Erfahrung, nicht ein Segen, weder eine Ausstrahlung noch Einfluss, sondern ein anderer Tröster, der den Platz des aufgefahrenen Erlösers bis zu seiner Wiederkunft einnimmt. Er ist das Geheimnis. In seiner eigenen Persönlichkeit möchte er dir die zukünftigen Dinge zeigen. Also, Review in Gerald 1901. Ellen White lebt immer noch, ja? Weil wir hören von Antitrinitarier, dass das alles kam erst später, als Ellen White schon verstorben war. Ja? Merken wir das uns sehr deutlich, ja? Das ist sehr wichtig zu verstehen und zu begreifen. Diese Lehre, wie sie von denen, die sie annehmen, geglaubt und formuliert wird, ist nicht ein System des Tritheismus oder die Lehre von drei Göttern. Sie ist vielmehr die Lehre des einen Gottes, der in drei Personen existiert und handelt. März 1892. Also, hier ist noch einer von Pionieren. Also der Satz, der Gründer der Adventgemeinde haben die Dreieinigkeit abgelehnt, stimmt nicht ganz so, ja? Ich weiß nicht, können wir William Miller als Pionier oder ein Gründer von Gemeinde ansehen? Ja? Können doch, ja? William Miller war Baptist und auch Trinitarier. Vielleicht irritiert euch das Wort Baptist, ja? Aber wir müssen immer das verstehen, oder das Adventisten oder siebenten Tags Adventisten entstanden viel, viel später. Und die erste Gruppe, die Gründer, die waren Vertreter von verschiedensten Gemeinderichtungen. Ja? Und der Gründer, gerade das in Leben gerufen und alles hat, das war wieder in mir, war Baptist und er war ein Trinitarier. Und da seine Aussage, er schrieb, ich glaube an einen lebendigen und wahren Gott und dass es drei Personen in der Gottheit gibt. Die drei Personen des dreieinigen Gottes sind miteinander verbunden. Leider, der Bruder Miller ist zu früh gestorben. Der war um die 5 Jahre vielleicht nur mit Pionieren zusammen, ja, am Anfang. Sonst wäre vielleicht das früher entwickelt alles. Und militärische Adventisten konzentrierten sich auf das baldige Kommen Jesu und sahen es nicht als wichtig an, über solche Themen wie die Dreieinigkeit zu diskutieren. Und damals waren viel wichtige Sachen in erster Linie. Hier ist nächste Person, die sehr, sehr, sehr viel Einfluss in Gemeinde gehabt hat. Also Dr. Kellogg. Ja, und diese Krise, Kelloggs Krise, die von 1902 bis 1907 stattfand, hat sehr viel angerichtet in Gemeinschaft. Das war ein sehr begabter und vielversprechender junger Mann. Ein Arzt mit Weltruhm, ein Leiter Bethel-Kriegssanatoriums, mit großem Einfluss in Adventgemeinde. Aber er entwickelte sich langsam in die falsche Richtung. Ja. Ab 1890 hat er schon verbreitet seine pantheistische Ideen. Also er hat total falsche Verständnis von Gott gehabt, wer das ist und wie. Er hat es Gott mit Natur gleichgestellt. Ja. Leider Johnson und Wagner, die so bekannt uns hier, diese zwei Namen, sind auch auf seiner Seite, sind auf seiner Seite übergegangen. Trotz Ellen White's Warnungen entwickelte diese tragische Geschichte so, dass Gott musste ergreifen und im Jahre 1902 brannte das Bethel-Kriegssanatorium ab, wo er Arzt war, wo praktisch viele, viele Leute und berühmte Leute waren. Um Sanatorium neu aufzubauen, wollte Kellogg diese Finanzierung durch sein Buch Der lebendige Tempel finanzieren. Am 13. Dezember 1902, während das Adventistische Verlagshaus Review in Gerald mitten in den Druckvorbereitungen war, brannte es bis auf die Grundmauer nieder. Also Sanatorium abgebrannt. Und Redaktion abgebrannt, beides. Ja. Was war Schlimmes an diesem Buch? Gleich am Anfang von dieses Buches hat er seine pantheistischen Ideen dargestellt. Ja. Falsche Vorstellungen von Gott, wie Gott ist. Sonst war das, wäre das ein sehr gutes Buch, weil der hat sehr viele große Erkenntnisse in Medizin gehabt und Ellen White hat sehr viele Offenbarungen von Gott gehabt. Und das war schon Kelloggs, dieses Bethel-Kriegssanatorium, sehr bekannt. In dieser Krise, die Gemeinde herangeraten sind durch Kelloggs Hilfe, ja, Wie hat sich Helen White dazu verhalten? Ich habe unseren Lehrern einige Dinge in Bezug auf das neue Buch Der lebendige Tempel zu sagen. Seid vorsichtig, wie ihr die Meinung dessen Buches über die persönliche Gottes aufnehmt. Wie der Herr mir diese Dinge dargestellt hat, tragen diese Meinungen nicht die Billigung Gottes. Sie sind eine Falle, die der Feind für diese letzten Tage bereitet hat. Ich dachte, dass dies sicherlich erkannt werden würde und dass es für mich nicht nötig sein würde, etwas darüber zu sagen. Aber da nun behauptet wird, dass die Lehren dieses Buches durch Aussagen aus meinen Schriften gestützt werden können, sehe ich mich gezwungen, diese Behauptungen zu verneinen. Wir brauchen nicht den Mystizismus in diesem Buch, schrieb sie im Oktober 1903. Und damit hört Ellen White nicht auf. Ihre veröffentlichten Artikel beinhalten immer wieder trinitarische Aussagen. Ihre Botschaft dabei war unmissverständlich. Gott ist nicht ein mystisches Etwas, sondern eine echte Persönlichkeit. Genauer ausgedrückt, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist sind eigenständige, reale Persönlichkeiten. Nächster Zitat. Haltet euch dort auf, wo die drei großen Mächte des Himmels, des Vaters, der Sohn und der Heilige Geist, eure Wirksamkeit sein können. Diese Mächte arbeiten mit dem, der sich Gott ganz hingibt. Februar 1904. Wenn der Christ sein Taufversprechen gibt, wird ihm göttliche Hilfe zugesagt. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist stehen bereit, für ihn zu wirken. Auch Februar 1904, Interview in Gerald. Position Ellen White zum Trinitätslehrer. Ellen White veröffentlichte regelmäßig ihre trinitarischen Ansichten. Und sie hatte dabei nicht mit großem Widerstand zu rechnen. Denn auch Antitrinitarien waren froh, dass Ellen White so entschieden gegen Kellogg Stellung bezog. Und wenn sie dabei trinitarische Ansichten äußerte. Der Dr. Kellogg war so eine Person, er war nicht gewöhnt, dass jemand gegen ihn was sagen konnte. Er war gewöhnt, dass das, was er sagt, wird als Ja und Amen angenommen und er hat ungeheure Durchsetzungsvermögen besitzt oder gehabt. Der erlösende Menschen ist ein gewaltiges Unternehmen, das jede Eigenschaft der göttlichen Natur in Aktion ruft. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist haben gelobt, Gottes Kinder weit überwinden zu lassen, durch den, der sei geliebt. Der sie geliebt hat. 1903, Revue in Gerald. Diejenigen, die den heiligen Ritus der Taufe an sich vollziehen lassen, gelobt, damit ihr Leben den Dienst Gottes zu weihen. Und die drei größten Mächte des Himmels, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, geloben, mit ihnen zusammenwirken, in und durch sie zu wirken. Wir sehen, dass die Gedanken wiederholen sich mit verschiedenen Worten vielleicht, aber die schreibt es wieder und wieder und wieder. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist haben gelobt, euch in euren selbstlosen Bemühungen zu helfen, Menschen von der Ungerechtigkeit zu Gerechtigkeit zu führen, von der Dunkelheit zum Licht der Wahrheit. Review in Gerald, Mai 1903. Weil die Auseinandersetzungen über Kelloggs Idee nicht abrissen, schrieb Ellen White während dieser Zeit viele Briefe, die 1906 als Spezialtestimonies herausgegeben oder veröffentlicht wurden. Hier bezeichnete sie mit nicht zu übertreffenden Deutlichkeit Kelloggs Ansichten als satanische Irrlehren. ob wir heute sowas zulassen, dass jemand so äußert. Ja? Auf ersten Blick scheint es so, dass Persönliche des Vaters keinen Anlass zu Diskussionen zu geben. Aber wir sehen hier, in Kellers Krieg war gerade hier das, was Gott Vater anging und allgemein alle drei Personen. Weil der hat hier Gott der Vater ganz in falsche Bilder dargestellt und gegen das zweite Gebot gehandelt. Wir sollen mit den drei höchsten Mächten des Himmels, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist zusammenwirken. Diese Mächte werden durch uns arbeiten und uns so zu Mitarbeitern Gottes machen. Ich würde angewiesen zu sagen, den Meinungen derer, die nach fortschrittlichen wissenschaftlichen Ideen suchen, darf nicht vertraut werden. Darstellungen wie diese werden gemacht. Der Vater ist wie das unsichtbare Licht, der Sohn ist wie das verkörperte Licht und der Geist ist das verbreitete Licht. Ja, das ist verschiedene Ideen von unseren Pionieren. All diese spiritistische Darstellungen sind einfach nichts. Sie sind unvollkommen, unwahr. Der Vater kann nicht mit Dingen der Erde verglichen werden. Der Vater ist die ganze Fülle der Gottheit, leibhaftig. Und er ist für menschliche Blicke unsichtbar. Der Sohn ist die ganze Fülle der Gottheit offenbart. Das Wort Gottes erklärt, dass er das Ebenbild seines Wesens ist. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Hier wird die Persönlichkeit des Vaters gezeigt. Der Tröster, den Christus nach seiner Himmelfahrt zu senden verheißen hat, ist der Geist in der ganzen Fülle der Gottheit, der Kraft der göttlichen Gnade allen offenbart, die Christus als persönlichen Erlöser annehmen und an ihn glauben. Es gibt drei lebendige Persönlichkeiten des himmlischen Trios. In diesem Zeugnis wird Verschiedenes deutlich. Ellen White lehnte Kellogg's pantheistische Vorstellungen von der Dreieinigkeit ab, stellte aber ebenso deutlich fest, dass sie an drei lebendige, individuelle, persönliche Personen der Gottheit glaubt. Und dieses Punkt ist besonders wichtig. In der heutigen Diskussion über die Dreieinigkeit bedeutet, ja, weil denn die Gegner der Dreieinigkeitslehre stellen Kelloggs Vorstellung als das Alpha und die Annahme der Trinität in der Adventgemeinde als das Omega des Abfalls dar. Das entspricht aber, wie dieses Zeugnis zeigt, nicht den Tatsachen. Kelloggs spiritistische Variante trat sie mit energischen Worten entgegen. Ihre Vorstellung von drei lebendigen Personen des himmlischen Trios machte sie hingegen unmissverständlich klar. Auch nach Herausgabe dieses Zeugnisses, während sie der Kelloggs Krise auf dem Höhepunkt zu bewegte, schrieb sie weiter trinitarische Aussagen. Das Heilige Geist ist eine Person, der er bezeugt durch unseren Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn dieses Zeugnis gebracht wird, trägt es die Beweiskraft in sich selbst. Zu solchen Zeiten sind wir sicher und gewiss, dass wir Gottes Kinder sind. Der Heilige Geist hat eine Persönlichkeit. Sonst konnte er nicht unserem Geist und durch unseren Geist bezeugen, dass wir Gottes Kinder sind. Er muss auch eine göttliche Person sein, sonst konnte er nicht die Geheimnisse ergründen, die in Gottes Gedanken verborgen sind. Denn welcher Mensch weiß, was in Menschen ist, als allein der Geist des Menschen, der in ihm ist. So weiß auch niemand, was in Gott ist, als allein der Geist Gottes. 1. Korinther 2,11. 1906 hat das Ellen White geschrieben. Die lebte danach, da noch. Die Kelloggs-Krise fand im November 1907 mit dem Ausschluss Kelloggs aus der Gemeinde Bethel Creek ihr Ende. Mit ihm gingen auch Johnson und Wagner, die einst der Gemeinde eine kostbare Botschaft über die Gerechtigkeit durch den Glauben brachte. Unsere Pioniere mussten auch in diesem Punkt wachsen, ich meine Gerechtigkeit durch den Glauben. Oder sollen wir auch in diesem Glaubensbuch zurück zum vorherigen Verständnis unserer Pioniere zurückzukehren? Das ist euch bekannt, diesen Bild, ja? Auch heute noch erinnern uns Frühstücksflocken in fast allen Supermärkten an John Kellogg. Jede dieser Verpackung hätte ein Zeugnis für den Herrn sein können. Doch leider weiß kaum jemand um seine Verbindung zur Freikirche des Siebenten Tags Adventist. Leider. Ein Argument, das von den Gegnern, den Trinitätslehrern immer wieder vorgebracht wird, ist, dass Ellen White in ihren früheren Schriften beschrieb, dass der Vater und der Sohn den Erlösungsplan beschlossen. Und der Heilige Geist würde nicht erwähnt dabei. Aber die Tatsache, dass Ellen White in ihren früheren Schriften den Heiligen Geist in diesem Zusammenhang nicht erwähnt hat, beweist nicht, dass sie nie geglaubt hat, dass er dabei war. Es ist legitim, dass ein Prophet Aussagen, die Fragen offen lassen, im Laufe der Zeit konkretisiert. Und genau das hat Ellen White getan. Und 1901 würde gleich zwei Aussagen veröffentlicht, denn den Heiligen Geist mit einbeziehen. Der Gottheit würde zu Mitleid für die Menschheit gerührt und der Vater, der Sohn und der Heilige Geist machen sich daran, den Erlösungsplan auszuarbeiten. Um diesen Plan ganz auszuführen, würden sie beschlossen, dass Christus, der eingeborene Sohn Gottes, sich selbst als ein Opfer für die Sünde hingeben sollte. 1. April 1901. Also, das Argument gilt nicht. Hier ein Zitat. Dieses Zitat habe ich aus antitrinitarischen Darstellung herausgeholt. Dieses Zitat, gerade dieses Zitat, wird auch als ketzerisch bezeichnet von Antitrinitariern. Das ist Zitat aus Review in Gerald von 1996 und es war im Gebetslesen 1996 dabei. Ein Erlösungsplan würde durch den Bund der drei Personen der Gottheit beschlossen, welche die göttlichen Eigenschaften gleichermaßen besitzen, um Sünde und Rebellion aus dem Universum auslöschen und Frieden und Harmonie wiederherstellen zu können, nahm eines der göttlichen Wesen die Rolle des Vaters, ein anderen die Rolle des Sohnes an und das dritte Wesen, der Heilige Geist, nahm ebenso am Gelingen des Erlösungsplans teil. Das alles geschah, bevor Sünde und Rebellion in Himmel aufkamen. In der Annahme der Rollen, die der Erlösungsplan mit sich brachte, verlor keines der göttlichen Wesen seine göttlichen Kräfte im Hinblick auf ihre ewige Existenz und ihre anderen Eigenschaften waren sie einig und gleichgestellt. Also, wenn wir überzeugt werden, dass die drei Personen, Vater, Sohn und Heiligen Geist, absolut gleich sind, absolut göttlich und anständige Persönlichkeit, dann haben wir hier absolut kein Problem. Bei Erlösungsplan, diese Rolle konnte man nicht anders einordnen. Und dann wäre Gott Vater heute zu unserer Zeit hier statt Heiliger Geist. Und Heiliger Geist würde vielleicht, euer Sohn würde anstatt Vater sein. Und Vater würde am Kreuz sterben. Es wäre dabei absolut nichts geändert, wenn sie absolut gleich sind. Damals haben sie so beschlossen, wir haben so erkannt und das ist bei uns im Kopf so tief gesetzt. Und wir haben Probleme, wenn wir sowas nur hören oder lesen. Normalerweise ist es absolut kein Problem. Wenn das anders wäre, dann würden wir auch dagegen streiten. Ab 1908 wird die Trinitätslehre zur vorherrschenden Position. In der Zeit nach dem Ende der Kelloggs-Krise kann man bemerken, wie die Ansichten Ellen White immer mehr zur vorherrschenden Meinung wurde. Natürlich gab es noch jahrelang Stimmen, die an der Position der Pioniere festhalten wollen. Die gab es immer noch und heute auch noch. Jedoch vermöchten sie nicht die Bewegung der Gemeinschaft hin zur Annahme der Trinitätslehre aufzuhalten. Ellen White hörte auch mit Ende der Kelloggs-Krise nicht auf, die ihre Ansichten zur Dreieinigkeit zu publizieren. Sehen wir uns auch hier die Aussagen an, 1908, die Gegenwart des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, der drei höchsten Mächte im Universum, in der Name der Gläubigen getaucht wird, ist jeder kämpfenden Seele versprochen. Nur durch machtvolle Kraft der dritten Person der Gottheit konnte der Sünde widerstanden und sie überwunden werden. Der Heilige Geist sollte nicht in beschränktem Maße, sondern in der Fülle göttlicher Kraft kommen. Der Geist ist es, der wirksam macht, was durch die Erlösung der Welt erwirkt wurde. November 1908. Diejenigen, die dritte engere Botschaft verkündigen, müssen sich aufhalten, wo die drei größten Mächte der Himmels, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Diese Mächte arbeitet mit dem, der sich Gott ganz hingibt, Mai 1910. Wie kann man danach noch behaupten, dass Ellen White hat dazu nichts geschrieben und nur nach ihrem Tod hat es angefangen, erst in Adventgemeinde? Ja? Ich weiß nicht. Die Zitate habe ich nicht ausgedacht. Das ist die Zitate, die Antitrinitare für uns irgendwie anspornt dazu, dass wir das studieren und lesen. Das machen wir gerade. Ja. Der Heilige Geist ist nicht bloß ein Einfluss oder eine Kraft oder eine Begeisterung, sondern wie das Wort Parakletos andeutet, eine Persönlichkeit, die einen Einfluss und eine Kraft ausübt und Begeisterung weckt. Das ist ein Zitat von Thomson 1913. Ja? Und weiter schreibt er hier und gründet sich seine Meinung auf Ellen White. Ich hatte den Heiligen Geist als himmlischen Einfluss gekannt. Hier ist auch persönliches Zeugnis von Bruder Thomson. Also ich hatte den Heiligen Geist als himmlischen Einfluss gekannt, der erbeten werden sollte. Aber irgendwie hatte ich die Wahrheit nicht verstanden, dass er eine Person der Gottheit ist, der zur bestimmten Zeit auf die Erde herabkam und seitdem mit der Gemeinde war. Genauso wirklich wie Jesus während seiner 33 Jahre seines irdischen Lebens es war. Anstatt nur ständig um das Herabkommen eines göttlichen Einflusses zu beten, war da nur eine Hingabe, so unvollkommen sie auch war, an ein göttlicher und immer anwesendes Wesen. April 1913. Diese Worte waren charakteristisch für die Erfahrung vieler Adventisten in den vergangenen Jahren. In seiner Serie geht Thomson nur sogar so weit, dass er das Wort Dreieinigkeit benutzt. Der Vater im Sohn, der Sohn im Vater und der Gläubige im Sohn und der Sohn in sein Volk durch seinen Geist, das ist wirklich eine gepriesene Dreieinigkeit. Es erschien in Review in Gerald in 1913, 8. Mai. Dieses Wort Dreieinigkeit wurde bisher, und das gilt auch für Ellen White, sorgsam vermieden. Das mag an der Vorurteilen gelegen haben, dass damit verbunden würden. Heute ist auch für manche problematisch, das Wort zu hören oder in den Mund zu nehmen. Also, die erste adventistische Glaubensbekenntnis in Oktober 1913 formuliert die erste adventistische Glaubensbekenntnis, das eine klare Zustimmung zur Trinität enthielt. Und hier war sie öffentlich in Review in Gerald, 9. Oktober 1913. Zum Nutzen derer, die wissen möchten, was genau die Hauptpunkte des Glaubens sind, der von diesen Denominationen vertreten wird, werden wir aussagen, dass Siebenten-Tags-Adventisten, und es geht weiter, der Punkt, an die göttliche Dreieinigkeit glauben. Diese Dreieinigkeit besteht aus dem ewigen Vater, einem persönlichen Wesen, allmächtig, allwissend, unendlich an Kraft, Weisheit und Liebe, aus dem Herrn Jesus Christus, dem Sohn des ewigen Vaters, durch den alle Dinge geschaffen wurden und durch den die Errettung des erlösten Schar erreichen wird, und aus dem Heiligen Geist, der dritten Person der Gottheit, die eine erneuerte Macht im Werk der Erlösung. 1913. Wie ihr weißt, Ellen White lebte noch. Die meisten Bücher und Artikel über die Entwicklung der Trinitätslehre in Adventgemeinde führen dieses Zitat von Will Cox nicht an. Sie nennen das Jahr 1931, in dem das erste Mal ein solches Glaubensbekenntnis veröffentlicht wurde, das die Trinitätslehre enthält. Aber dieses Zitat war viel früher da. Dieses von Will Cox verfasste Glaubensbekenntnis ist insofern sehr bedeutsam, als dass es zeigt, dass die Akzeptanz der Trinität noch zu Lebzeiten Ellen White weit vorangeschritten war. Er sei darauf hingewiesen, dass Ellen White in dieser Zeit in fast jeder Ausgabe einen Artikel veröffentlichte. Daraus ist ersichtlich, dass sie regen Anteil nahm und ganz sicher auch von Thomson Artikelserie und Wilcox Glaubensbekenntnis Kenntnis hatte. Sie war mit beiden persönlich bekannt und ernannte Wilcox selbst zu einem der 5 Treuhänder ihrer Schriften. Hätte sie trinitärischen Aussagen der beiden als Abfall gewertet, hätte sie darauf mit klaren Worten reagiert, so wie im Fall mit Kellogg, und Wilcox niemals zum Treuhänder ernannt. Auch die Bibelkonferenz, die Generalkonferenz im Jahre 1919 organisierte wertvolle Hinweise darauf, wie die Aussagen Ellen White der Theologie des Adventgemeinde verändert hat. Der Hauptsprecher war Prescott und er sagte: Können wir an die Gottheit Jesu glauben, ohne an die Ewigkeit Christi zu glauben? So wie ich es sehe, beinhaltet Gottheit Ewigkeit. Man kann nicht die Schrift lesen und die Vorstellung von Gottheit ohne Ewigkeit haben. Und Lassay bestätigt auch diese mit folgenden Worten: Es gab nie eine Zeit, da der Sohn nicht existierte. Wenn das Wort Sohn uns irritiert, sollten wir daran denken, dass dies Gottes eigenes heiliges Wort ist, um seine Liebe zur zweiten Person der Gottheit zu beschreiben. Wenn wir die Frage nach dem Ursprung des Sohnes stellen, sagen wir, dass es für ihn keinen Ursprung gibt. Er ist die zweite Person der Gottheit. Die Befürworter der Einigkeit trügen ihre Ansichten nicht unbestritten vor. Es gab einige Stimmen, die sich vehement dagegen stellten. Dabei jedoch offensichtlich im Widerspruch zu klaren Aussagen Ellen White standen. Also hier ist persönliche Zeugnis wieder von Bruder Prescott. Auch sehr interessant. Wenn der Geist der Weissagung der Ausdruck dritter Person der Gottheit benutzte, würde ich meinen, dass es zwei andere gibt. Ich war an dem gleichen Punkt wie Bruder Daniels und wurde mit Autorität die gleichen Dinge gelehrt, dass Christus der Anfang des Schöpfungswerkes Gottes ist, dass vom Heiligen Geist als der dritten Person oder von Trinität zu sprechen ketzerisch ist und ohne selbst nachzudenken oder zu studieren, nahm ich an, das sei richtig. Aber ich habe etwas anderes herausgefunden. Also, sehr interessante Aussage. Viele heute denken selber nicht nach, studieren selber nicht, lesen irgendwelche Aussagen von Antitrinitarien und darauf basieren ihre Glauben auf. Ja. Der zweite adventistische Glaubensbekenntnis ist in 1931 veröffentlicht worden. Zweite Bekenntnis beinhaltete 22 Glaubenspunkte. Bei erster veröffentlicht waren nur 15 Punkte. In dieser Zeit sind 7 Punkte dazu gekommen. Und diese zweite Erscheinung hier beinhaltet auch den gleichen Punkt von Dreieinigkeit, so wie auch in erster Ausgabe des veröffentlicht war. Im Jahr vorher für eine öffentliche Review in Gerald ein Buch von Prescott, der auch Mitglied des Exekutivausschusses der Generalkonferenz war, welches eindeutig trinitarisch gesinnt war. Prescott schrieb darin, aber die Tatsache, dass der Jesus im Neuen Testament, der Jehova des Alten Testament ist, darf nicht so missverstanden werden, dass damit der Vater beseitigt oder die Gottheit Vater, Sohn und Heiliger Geist geleugnet wird. Da das Ähnliche nicht das Unendliche begreifen kann, ist es vergebens, eine Analyse der Gottheit zu versuchen oder die vollkommene Einheit des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes mit einem Triumvirat von Männern oder sogar Engeln zu vergleichen. Wir dürfen auch nicht glauben, dass die drei eigenständige Persönlichkeit des Gottes, Gottheit irgendwelchen Begrenzungen unterlegen, denen Menschen unterlegen. Glauben müssen wir es, aber erklären oder sogar ganz verstehen können wir es nicht. Und bis wir es können, sollten wir ehrfurchtslos sein, wenn wir uns dem Thema der Dreieiniges Gottes nähern. Das letzte Betrug durch Satan wird darauf abzielen, das Zeugnis des Geistes Gottes unwirksam zu machen. Das ist eine der Lieblingszitate von sehr, sehr vielen Leuten. Wo keine Offenbarung ist, wird das Volk wild und wüst. Satan wird äußerst klug vorgehen, um auf verschiedene Art und Weise und mit unterschiedlichen Mitteln das Vertrauen der Gemeinde der Übrigen in das wahre Zeugnis zu erschüttern. Wahrscheinlich denken die meisten bei dieser Aussage an die Verwältigten und Liberalen in der Gemeinde, denen Ellen White's Schriften zu eng sind. Aber könnte es nicht auch sein, dass Satan hier eine besondere Variante für die bereitet, die vorgeben, Vertrauen in ihre prophetische Gabe zu haben? Konnte es nicht sein, dass Vorwurf ihrer Schriften seien gefälscht worden, eine solche Variante ist? Wir sollten darüber nachdenken. Hier noch eine persönliche Zeugnis von Bruder Andresen, Der war ein renommierter adventistischer Theologe und starb erst in 1962. Der andere Sinn hatte starke Zweifel an der Authentizität der trinitarischen Aussagen, die angeblich von Ellen White stammen. So fuhr er in 1902 zu Ellen White und bat darum, die ursprünglichen Manuskripte ansehen zu dürfen, was sie ihm gern gewährte. Und viele später danach erzählte er: Ich hatte zahlreiche Zitate aus diesem Buch mitgebracht und wollte nachsehen, ob sie identisch waren mit entsprechenden Stellen in ihrem handgeschriebenen Manuskript. Denn als das Leben Jesu veröffentlicht wurde, waren wir sehr erstaunt über einige wirklich unglaubliche Aussagen, zum Beispiel über die Dreieinigkeit. Eine Lehre, die damals von den Adventisten noch nicht allgemein akzeptiert war. Mich interessierte besonders einer Satz, der in theologischen Kreisen der Gemeinde seinerzeit so viel Aufsehen erregt hatte. In Christus ist Leben ursprünglich nicht geliehen, nicht abgeleitet. Diese Aussage mag heute wenig revolutionär erscheinen, aber für uns war sie es. Wir konnten es einfach nicht glauben. Ich war mir sicher, dass Schwester White diesen Satz nie geschrieben hatte. Aber jetzt fand ich ihn in ihrer eigenen Handschrift, auch im Manuskript, und zwar genauso, wie er veröffentlicht worden war. Einige von Gründern der Adventgemeinde haben die Dreieinigkeit abgelehnt. Im Laufe der Zeit setzte jedoch ein Wandel ein. Ellen White's eindeutige und ausgiebig publizierte Aussagen ab dem Ende des 19. Jahrhunderts haben den Kurs der Adventgemeinde in Richtung Trinität entscheidend geprägt und beschleunigt. Das zeigt sich auch daran, dass es seit Ende des 19. Jahrhunderts keine antitrinitarischen Aussagen in unseren neuen Veröffentlichungen mehr gab. Ist das jetzt Information, was wir heute gehört haben? Oder ist das eine Desinformation? Woran glaube ich? Was du daraus machst, hängt von dir und deiner Einstellung ab. Liebst du wirklich die Wahrheit oder unterhältst du dich einfach nur gerne über sie? Was oder wer ist der Heilige Geist für dich? Wenn dann jedoch der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Johannes 16,13. Willst du zum vollen Verständnis der Wahrheit geführt werden? Oder ist dir deine Wahrheit lieber? Und zu welcher Stufe der Glaubensentwicklung sollten wir zurückkehren? Wollen wir den Pionieren zustimmen, die Dreieinigkeit abgelehnt oder diese befürwortet haben? Ein Zitat von Ellen White noch. Wir haben noch viel zu lernen und sehr viele zu verlernen. Gott allein ist unfehlbar. Wer meint, keine liebgewonnenen Ansichten aufgeben, seine Meinung nicht ändern zu müssen, wird enttäuscht werden. Siebenten-Tags-Adventisten haben keine Dogmen. Siebenten-Tags-Adventisten haben Glaubenspunkt. Ich denke, ihr versteht den Unterschied. Glaubenspunkte kann man immer noch hervorständigen, im Glauben kann man immer noch wachsen und dann werden unsere Vorstellungen, Ansichten anders. Gott hat uns noch sehr viel zu sagen. Sehr viel. So wie auch Christus damals hat gesagt, ich habe sehr viel zu euch zu sagen, aber ihr könnt es nicht hier rein oder aufnehmen. Die Aufgabe des Heiligen Geistes ist zu führen und nicht zu drängen. Das haben wir auch übrigens heute in unserer Lektion gehabt. Ja? Oder zu zwingen und sich führen zu lassen, bedeutet, sich zu bewegen, im Glauben und in der Erkenntnis zu wachsen. Hier noch drei Punkte vom Bibel, die für mich wichtig sind, und dann sind wir schon am Ende. Ihre Kinder, warnte ich, lebt nicht nach der Geboten und Ordnungen, die eure Väter ausgestellt haben. Das ist ein Gedanke. Das ist nicht immer ratvoll nach Spuren von Eltern gehen. Zweiter, für wen haltet die Leute eigentlich den Menschensohn, hat Jesus mal gefragt. Und dann hat er auch weiter gefragt. Für wen haltet ihr mich, fragte er sie. Ja, wir können das mit Heiliger Geist vergleichen. Ist das für dich was oder wer? Denn das Wort von Kreuz ist eine Torheit, denen, die verloren gehen, uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. 1. Korinther 1, 18. Das sind Gedanken, die wir mitnehmen können. Ja? Und wenn wir die Geschichte vergessen, weil diese Texte sind nicht umsonst geschrieben, dann werden wir sie wiederholen. Mein Gebet zu Gott heute ist, lieber Vater, führe uns weiter in Erkenntnis seines Glaubens. Wenn wir irgendwo falsch liegen, dann bitte korrigiere es. Ja? Und wir sollten von Gott leiten lassen und Gott helfe uns dabei. Amen. Unser lieber Vater, wir haben keine Worte, um dich zu danken ausreichend. Lieber Vater, ich danke, dass für diese Offenbarung, die du auch heute für uns gemacht hast, es ist viel höher als unser Verstand. Wir begreifen es, dass wir können uns mit unserem menschlichen Denken das niemals begreifen, weil wir denken nicht so wie du. Wir vergleichen alles mit unseren menschlichen Dingen hier, aber du bist viel, viel höher. Lieber Vater, gib uns Glauben, daran zu glauben, was du uns offenbarst. Wir wissen, wie wichtig ist das, weil der Heilige Geist ist der Einzige, der mit uns hier ist, auf dieser Erde jetzt. Und du hast gesagt, dass alle Sünde können vergeben werden, außer der Sünde der Heilige Geist. Und wir verstehen, warum ist das so. Liebe Heiden, gib uns Mut, unser eigenes Ich aufzugeben. Wenn wir irgendwas falsch interpretieren oder falsch verstehen, bitte korrigiere es. Dass das, was du für uns gemacht hast, das, was du uns offenbar hast, dass das nicht umsonst wäre. Sei mit uns und führe uns auch weiterhin, dass wir uns zusammen vereint zu dir gehen können und mit dir in deine Paradiese sein können. Hilf oder finde uns oder zeig uns die Wege, wie wir zueinander finden können und dass wir gleich die Wahrheit verstehen. Lieber Vater, sei mit uns allen. Im Namen Jesu Christi bitte ich dir das alles. Amen.